Guten Morgen, schön sind ihr da. Oh, es freut mich hier zu sein. Wir waren in den Ferien, dann waren wir an einer Hochzeit und ich merke das richtig, wenn ich dreimal hintereinander nicht im Gottesdienst sein kann. Also wirklich, das merke ich, das spüre ich. Also schön bist du da, das freut mich und ich hoffe, das Wort Gottes wird dich heute Morgen ermutigen und richtig aufbauen. Ich denke, wir sind in einer Phase drin, wo mehr gebetet wird. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich denke, besonders in diesem Monat wird mehr gebetet. Und von vielen Menschen, die normalerweise vermutlich nicht beten. Und damit meine ich den Zeitpunkt, wenn 88 Minuten gespielt sind, oder? Und das eigene Team noch in Rücklage ist an der Weltmeisterschaft, oder? Und es ist natürlich ein bisschen Witz darin, aber auch ein bisschen Ernsthaftes. Ganz viele, die je nachdem gar nicht an Gott glauben, ist das der Moment, in dem sie sagen, wenn du uns noch ein Tor schenkst, dann glaube ich an dich, schenk mir doch dieses Zeichen. Ich glaube, ganz viele Personen beten dann zu einer höheren Macht noch und sagen, wenn es dich gibt, dann schenk uns jetzt dieses Tor, oder? Ich weiß nicht, ob er dir schon auf die Nerven geht. Ein Monat lang in der Presse, am Arbeitsplatz, überall wird über Fußball gesprochen. Eine richtige Überdosis. Ich gehöre nicht zu diesen Personen. Ich liebe es, ich würde am liebsten jedes Spiel schauen, mich in jede Diskussion mit einklinken und die Spielanalysen schauen, bis ich einschlafe. Ja, das mag ich schon. Und ich weiß nicht, ob die Spiele geschaut haben, ob euch diese Bewegung aufgefallen ist. Kennt ihr diese Bewegung? Für die einen nein, für die anderen ja, schaut euch diese Szene nochmals an. Das ist, wenn der Videoschiedsrichter eingreift, oder? An dieser Weltmeisterschaft zum ersten Mal gibt es einen Videoschiedsrichter, der kann sich Szenen anschauen auf dem Bildschirm, um dem Schiedsrichter auf dem Feld Unterstützung zu bieten. Wir haben ja den Schiedsrichter, zwei Linienrichter und das bildet eigentlich das Blickfeld des Schiedsrichters, das er hat. Trotzdem kann es sein, dass er keine freie Sicht auf die Situation hat und dass die Situation, um zu entscheiden, sehr schwierig ist. Und jetzt, wenn der Videoschiedsrichter da von Moskau eingreift und ihm aufs Ohr funkt, hey, schau dir diese Szene nochmals an, dann macht er diese Bewegung, oder? Und dann kann der Schiedsrichter neben dem Feld zu einem Bildschirm gehen und kann sich die Szene nochmals anschauen. Und was das macht, ist, er kann sich die Szene aus anderen Kameraperspektiven anschauen, oder? Es ist ihm eine große Hilfe, um zu sehen, ob da wirklich eine Berührung war, ob es ein Handspiel war oder was auch immer. Hat sehr großes Diskussionspotenzial, ob das gut ist für den Fußball oder nicht. Ich finde es gar nicht so schlecht. Die Aufgabe des Schiedsrichters finde ich schon sehr schwierig, dass er in Bruchteilen von Sekunden muss er da entscheiden. Und der Schiedsrichter, dieser Videoschiedsrichter, erweitert das Blickfeld für den Schiedsrichter. Es gibt ihm eine andere Sicht, eine zusätzliche Perspektive und eine Hilfe. Und was wir heute Morgen tun wollen, ist, wir wollen anhand von einem Gebet des Paulus, wollen wir unser Blickfeld erweitern, oder? Wir beten so, wie wir es gelernt haben, durch die Sonntagsschule, deine Eltern, woher auch immer du gehört hast, wie man betet oder woher du das gelernt hast. Ich weiß nicht, wie sehr dass du gelernt hast zu beten, direkt aus den Beispielen aus der Bibel heraus. Wir haben viele Beispiele in der Bibel, heute schauen wir uns einfach ein Beispiel an. Da gibt es Gebete Mose, David, Jesaja. Wir wollen einfach mal mit Paulus starten. Deshalb heißt die Predigt heute mit Paulus beten. Und wir nehmen dazu den Vers aus 2. Thessalonicher 1,11. Weil wir das alles vor Augen haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten unseren Gott, der euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft, ein Leben zu führen, das dieses Rufes würdig ist. Und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zur Vollendung bringt. Sage und schreibe 9 Kommas hat es in diesem Satz, denke ich, Paulus, meine Güte, mach mal einen einfacheren Satz. 9 Kommas. Er sagt hier, weil wir das alles vor Augen haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten. Die Frage ist also, was hat denn Paulus vor Augen, wenn er betet? Oder meine Frage an dich, was hast du vor Augen, wenn du betest? Oder was hast du vor Augen, bevor du zu beten beginnst? Was hast du vor Augen? Denk mal kurz darüber nach, wenn du betest. Was hast du vor Augen, bevor du deine Gebete, deine Bitten, deine Fürbitte formulierst? Dein Dank? Hier hat Paulus all das vor Augen, was er in den Versen zuvor von 3 bis 10 erwähnt. All diese Dinge hat er vor Augen. Und wir können diese Dinge heute nur zusammenfassen. Und ich möchte auf 2 Hauptmerkmale in diesen Versen 3 bis 10 eingehen. Und der erste Punkt ist, es ist eine Dankbarkeit vorhanden für Gottes Wirken im Leben der Thessalonicher. Das entdecken wir in den Versen 3 und 4. Wir entdecken, dass Paulus dankbar ist und er sagt Gott danke dafür, was Gott im Leben dieser Thessalonicher getan hat. Und Danksagung ist nichts Neues für ein Gebetsleben, das kennen wir alle. Für was sagst du oder für was sagen wir normalerweise Danke, wenn wir beten? Oder wir sprechen Tischgebete, wir sagen Danke für das Essen, das wir haben. Wir bedanken uns für die Lehrabschlussprüfung, die wir bestanden haben, für die Matur, die hinter uns liegt, vielleicht für die Lehrstelle, die wir bekommen haben. Vielleicht sagen wir Danke für die Beförderung. Wir sagen Danke, wenn wir von einem Unfall bewahrt worden sind und schweißgebadet hinter dem Steuerrad irgendwo ein bisschen eingefroren sind, dass das nicht geknallt hat. Oder wir sagen Danke, wenn ein Freund von uns zum ersten Mal Jesus kennengelernt hat. Für was sagst du noch Danke? Ruf das mal nach vorne. Was sind Dinge, die ich nicht aufgezählt habe? Für was sagst du noch Danke? Freunde, Familie. Entschuldigung? Gesundheit. Erlösung. Freiheit. So gute Dinge. Hört nicht auf, für diese Dinge Danke zu sagen. Hört nicht auf, für diese Dinge Danke zu sagen. Was wir trotzdem tun könnten, ist, wir schauen mal, für was Paulus Danke sagt hier. Für was sagt er Danke? Also wir nehmen diesen Videoschiedsrichter eigentlich und schauen mal noch von einem weiteren Blickwinkel. Und ich sage wirklich, ein weiterer Blickwinkel, das ersetzt nicht unsere Danksagung, die wir jetzt bereits haben. Wenn ich es verallgemeinern darf, kann es sein, dass wir in der westlichen Welt, wo es uns gut geht, wo wir eine stabile Wirtschaft haben, stabile Politik haben, dass unser Dank sich ganz viel darauf ausrichtet, was wir haben, oder? Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass ich persönlich entdecke das bei mir persönlich auch. Eine Tendenz ist damit verbunden, mit dem Erfolg, den ich habe zum Beispiel, oder mit dem, was ich habe, mit meinem Wohlstand, wie es mir geht. Und D.A. Carson, ein britischer Pastor, der sagt zu Danksagung, die ungeschminkte Wahrheit ist die, dass das, wofür wir am häufigsten danken, verrät, welchen Dingen wir den höchsten Wert zuschreiben. Ich weiß nicht, ob du dich mit dieser Aussage identifizieren kannst. Für die Dinge, die wir am meisten Danke sagen, die haben einen großen Stellenwert in unserem Herzen. Und ich möchte euch ermutigen, nehmt dieses Zitat mit in eure Kleingruppen und diskutiert das mal am nächsten Dienstag, dass ihr ein wenig mehr Zeit hattet, darüber nachzudenken, habe ich einen Fokus in meinen Danksagungen? Ist das immer so in die gleiche Richtung zum Beispiel? Und Paulus dankt für Folgendes in den Versen 3 und 4. Paulus dankt dafür, dass der Glaube der Thessalonicher immer mehr wächst und immer stärker wird. Dafür dankt er. Und er dankt dafür, dass die Liebe, die sie zueinander haben, dass diese Liebe immer mehr zunimmt. Und dann dankt er noch dafür, für die Standhaftigkeit. Er rühmt sie sogar dafür, für die Standhaftigkeit, die sie haben in Zeiten von Bedrängnis und Verfolgung. Betest du auch so? Sagst du Gott auch Danke mit diesen Dingen, die Paulus hier erwähnt? Das hat er vor Augen, bevor er dann dieses Gebet in Vers 11 formuliert. Die Thessalonicher, die wachsen in ihrem Glauben. Die sind in einer Entwicklung dran. Und Paulus sieht das als ein Zeichen von Gott in ihrem Leben, für Gottes Wirken. Das ist Gott, der das wirkt. Und dafür sagt er Gott Danke. Er sagt nicht, danke, ihr lieben Thessaloniker. Er sagt, danke Gott, bewirkst du das in deren Leben, dass sie wachsen, dass sie dranbleiben, dass sie standhaft sind. Und der zweite Punkt, der da kommt, ist die Zuversicht auf Jesu Wiederkunft. Also Paulus schaut da weit in die Zukunft oder für das Gefühl damals sicher noch ein wenig näher gedacht, dass es ist. Hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass das noch über 2000 Jahre geht. Und um das drehen sich die 5 Vers bis 10 dann. Um den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Um den Zeitpunkt schreibt er, wenn Gott kommt, wenn Jesus wiederkommt und Gericht hält und Gerechtigkeit schafft. Um den Zeitpunkt. Das hat er vor Augen. Und dann hat er zwei Situationen vor Augen. Er hat die Gläubigen vor Augen, die dann mit Jesus zusammen sein werden. Diejenigen, die das Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat. Der Zeitpunkt, wo er die Trennung weggenommen hat, wo er für die Schuld jedes Einzelnen, die Schuld für dich, für mich bezahlt hat. An diese denkt er. Und dass sie dann im Himmel sein werden, dass sie dann in Gemeinschaft mit Gott sein werden. Und das Zweite, er denkt an diese, die Gott nicht als Gott anerkennen werden, die Gott ablehnen, die das, was am Kreuz geschehen ist, sagen, das glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Diese zwei Dinge hat er vor Augen, bevor er weiterfährt. Er hat vor Augen, dass Gott, der gerecht ist, für diese Thessalonicher zu einem Zeitpunkt mal Gerechtigkeit schaffen wird. Und er hat erwähnt, dass sie ja in Bedrängnis sind, dass sie in Verfolgung sind, oder? Und Paulus ist sicher eine Person, die es gut nachvollziehen kann, weil er auf beiden Seiten stand. Er war derjenige, der die Gläubigen selbst verfolgt hat und er war derjenige, der selbst auf der Seite steht und bedrängt wurde und verfolgt wurde. Und dann schaut er ganz weit in die Zukunft. Und das hat er vor Augen, bevor er betet. Und macht das Sinn? Macht das Sinn, dass Paulus so weit hinausschaut auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt, bevor er betet? Würde das für uns auch Sinn machen, wenn wir beten, wenn wir das vor Augen haben, diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt? Macht es Sinn, ein bisschen anders formuliert, wenn wir vom Himmel her denken, dass wir einen Rahmen haben, bevor wir beten, der vom Himmel her geprägt ist und nicht von den Sorgen und Nöten, Bedrängnissen und Verfolgungen. Heute bei uns sehen die ja anders aus. Nicht so sehr wie in der damaligen Zeit, aber trotzdem können die Sorgen und Bedrängnisse der Welt und weltlichen Einflüsse unseren Fokus sehr stark dominieren und auch unser Gebetsleben sehr stark dominieren. Macht es Sinn für dich, einen Fokus zu haben für deine Gebete, wenn du auf den Himmel schaust und vom Himmel her in deine Situationen hineinbetest? Oder wenn wir dies tun, werden wir in die richtige Stellung versetzt. Auch wenn die Thessalonicher noch keine Gerechtigkeit erfahren zu diesem Zeitpunkt, oder, hat Paulus das vor Augen, dass sie die Gerechtigkeit aber mal erhalten werden. Und Paulus sagt in keiner Weise, und ich sage auch in keiner Weise, dass du nicht für deine Alltagsnöte oder Sorgen beten sollst. Ich möchte es betonen. Ich betone einen weiteren Blickwinkel, um das Blickfeld zu erweitern und anzuschauen, was der gedankliche Rahmen des Paulus ist, wenn er betet. Zwei Dinge hat er vor Augen. Er hat vor Augen die Dankbarkeit gegenüber Gott, was er am Tun ist. Das sind die Zeugnisse, die er gehört hat von den Thessalonichern. Und er hat den Tag, die Zuversicht hat er vor Augen, dass Gott für die Thessalonicher Gerechtigkeit schaffen wird. Und erst dann kommt Paulus zu dem Punkt, wo er ein Gebet formuliert im Sinn von Fürbitte, von Bitte. Und er bittet um zwei Dinge. Bittet er. Paulus bittet Gott um zwei Dinge. Wir bitten, jetzt sind wir bei unserem Vers 11, wir bitten unseren Gott, das ist Timotheus und Silvanus, von er hier erwähnt, der euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft, ein Leben zu führen, das dieses Rufes würdig ist. Und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt. Und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zur Vollendung bringt. Das Erste ist, er bittet darum, dass Gott derjenige ist, der hilft. Er bittet darum, dass er hilft, dass die Thessalonicher ein Leben führen können, das dieses Rufes würdig ist. Und ich finde es spannend, dass hier, wenn er vorhin von dem Punkt der Wiederkunft und das Gerechtigkeit geschaffen wird und wo er noch von Verfolgung spricht, dass hier nicht der Punkt ist, dass er dafür betet, dass die Verfolgung aufhört, dass ihre Nöte und Bedrängnisse aufhören. Sondern das Erste ist, wo er dafür betet, ist, dass Gott ihnen hilft, dass sie ein Leben führen können, das dieses Rufes würdig ist. Ich weiß nicht, habt ihr die royale Hochzeit der britischen Königsfamilie mitbekommen? Das war ja auch in der ganzen Presse drin. Interessiert mich normalerweise nicht so. Jacqueline hat das zu Hause geschaut und als der Prediger da gepredigt hat, habe ich mal reingeschaut und ich kam nicht mehr weg, weil diese Predigt des Baptistenprediges so gut war. Da bin ich gleich hängen geblieben, oder? Aber der Prinz Harry hat geheiratet, oder? Und er hat diese Meghan Markle, eine Hollywood-Schauspielerin, einige kennen sie aus der TV-Serie Suits, oder? Die hat er geheiratet, oder? Prinz Harry in einer königlichen Familie aufgewachsen, oder? Heiratet eine Frau, die ja ein Celebrity ist, oder? Eine Berühmtheit ist in der Schauspielwelt von Hollywood. Und wenn du in einer Königsfamilie aufwächst, dann gibt es ja so gewisse Erwartungen, wie du dich verhalten sollst, oder? Oder wie sollst du dich geben, wie soll dein Auftreten sein, dass du des Königshauses würdig bist? Und ich kenne mich nicht sehr gut mit den Sitten der britischen Königsfamilie aus, aber was ich gelesen habe, ist, dass es sich eigentlich nicht gebührt, es ziemt sich nicht, dass man in der Öffentlichkeit viel Gefühle zeigt oder auch Zuneigung zeigt. Und diese beiden haben anscheinend gegen beide diese Dinge verstoßen und Händchen halten war anscheinend schon ein Diskussionsgrund. Das tut man nicht in der britischen Königsfamilie, in der Öffentlichkeit. Sich berühren, diese Zuneigung zeigen, geschweige denn Gefühle öffentlich zeigen, oder? Aber es gibt ein Verhaltensmuster, das erwartet wird. Es gibt eine Struktur, die erwartet wird, all die Kniekekurse. Ich weiß nicht, was diese Frau alles für Kurse besuchen musste, damit sie dann diesem Lebensstil, oder, der königlichen Familie jetzt plötzlich würdig ist. Weil nun ist sie auch ein Vertreter dieses Königshauses, oder? Sie wird auch gesehen als Teil dieser Familie, oder? Und die Thessalonicher, die gehören schon zu einer Königsfamilie. Der Ruf, den hier Paulus meint, ist das, dass sie eben diese Berufung angenommen haben, diesen Ruf angenommen haben, diesen Glauben, sie sind zum Glauben gekommen. Und durch das, dass sie ja zum Glauben gekommen sind, oder? Wir sprechen davon, dass sie Kinder Gottes wurden. Königskinder, sagen wir in der Sonntagsschule viel, oder? Sie gehören zu einer Königsfamilie. Und jetzt betet er dafür, dass sie diesem neuen Stand, den sie geschenkt erhalten haben, für das mussten sie nichts tun, keine Leistung. Sie konnten sich das nicht erarbeiten. Es war die Gnade Gottes, die sie in diese Königsfamilie hineingeführt hat. Und jetzt betet Paulus dafür. Gott, hilf ihnen, dass sie dieser Königsfamilie, dieses neue Leben, gemäß dem Mindset, gemäß dem Denken des Himmels, dass sie gemäß diesem Denken würdig leben können. Für das betet er. Er betet eigentlich dafür, dass die Christen, die gläubigen Thessalonicher, in all diesen Dingen, die Gott gefallen, dass sie in all diesen Dingen jetzt wachsen können. Und wie sie durch Gnade in diese Königsfamilie hineingekommen sind, ist es eben auch die Gnade Gottes, in diesen Punkten zu wachsen. Weil wir Schweizer sehr gut darin sind, zu sagen, das schaffe ich durch meine eigene Kraft. Das trainiere ich mir jetzt an. Hier bin ich jetzt diszipliniert. Sind alles nicht nur schlechte Tugenden, aber wenn wir sie ohne die Kraft Gottes versuchen umzusetzen, dann kostet uns das sehr viel. Das Gleiche sagt Paulus auch in Epheser 1 und dort beschreibt es ein wenig ausführlicher. Er sagt dort, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Oder? Ziemlich ähnlich wie dieses Gebet, oder? Und dann in den Versen 2 bis 3 formuliert er es dann noch ein wenig aus mit Beispielen. Und wenn ich diese Dinge vom Epheser nehme und sie in dieses Gebet hineinpflanzen würde, würde er folgendermaßen beten: Gott, ich bitte dich, dass du den Thessalonichern hilfst, dass sie sich nicht übereinander erheben. Hilf ihnen, gegenüber allen freundlich zu sein, geduldig zu sein und nachsichtig zu sein. Hilf ihnen, dass sie liebevoll miteinander umgehen. Hilf ihnen, dass die Einheit, die du, Heiliger Geist, ihnen geschenkt hast, dass sie diese Einheit nicht verlieren, sondern bewahren. Wann hast du zum letzten Mal ein solch frommes Gebet gesprochen? Es hört sich schon ein wenig fromm an, nicht? Wann hast du das letzte Mal so für deine Familie gebetet? Für deine Kinder, deine Freunde, deine Gemeinde, Familie? Oder wenn du darüber nachdenkst, hat ganz vieles mit den Dingen zu tun, mit der Situation und den Umständen, wo man gerade drin ist. Das sollte anders sein. Hilf noch für das. Seht ihr, dass Paulus hier einen ganz breiten Blickfeld hat, wenn er betet? Und zwar eine zweite Bitte. Seine zweite Bitte. Und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zur Vollendung bringt. Und dass er, dass Gott in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, also gute Dinge, die wir vorhaben, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zur Vollendung bringt. Wenn du diesem Ruf gefolgt bist, wenn du dieses Opfer am Kreuz von Jesus angenommen hast, dann geschieht in uns ja eine Veränderung. Oder die Bibel sagt, dass ein steinernes Herz, das wir vorher hatten, dass dieses weich wird und dass es seine Gebote darauf schreibt. Und plötzlich verändert sich etwas, wo nicht mehr wir selbst König von unserem Leben sind, sondern wo Jesus Christus König unseres Lebens ist. Und plötzlich denken wir von einem anderen Ort her. Und plötzlich entstehen ganz neue, gute Pläne und Ziele, die auf einer Grundlage und Fundament des Glaubens stehen, die nicht nur mit unseren egoistischen Zielen zusammenhängen, sondern die mit Zielen zusammenhängen, die Jesus Ehre geben wollen, die Gott verherrlichen wollen. Viele gute Ideen, wie auch immer die aussehen mögen. Und Paulus betet dafür, dass all diese Dinge, die aus dem Glauben bei den Thessalonicher entstehen, dass Gott es ist, dass es seine Kraft, seine Macht ist, die diese Dinge zur Vollendung bringen. Dass er es ist, der diese Dinge zustande kommen lässt. Psalm 127, Vers 1 sagt eigentlich genau dies. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Und ich kann euch sagen, ich habe es schon so viel mal vergeblich an Dingen gebaut. Vergeblich an Dingen gebaut, weil ich die Macht Gottes vergesse, sie nicht in meine guten Pläne mit einbeziehe, vieles aus eigener Kraft zustande kommen lassen will. Kennst du das auch aus deinem Leben? Und kennst du den Punkt, was dann passiert, wenn du das über längere Zeit machst, wie viel Kraft dich das kostet? Sage nicht, dass die guten Pläne, auch wenn Gottes Kraft und Macht drin ist, dass uns keine Kraft kosten würde. Das sage ich damit nicht. Jetzt stell dir mal vor, wenn eine verrückte Gruppe hier in Uster einen guten Plan hat und ein Café eröffnen möchte in dieser Stadt, eine Idee, die auf dem Glauben gegründet ist, ein Café, in der die Liebe Gottes und die Gegenwart Gottes, die Menschen dieser Stadt Uster, irgendetwas schmecken lässt von der Liebe Gottes. Eine so gute Idee. Und wenn sie anfangen, dies aus eigener Kraft umsetzen zu wollen, wenn sie das beginnen aus eigener Kraft und Gottes Macht vergessen, das kostet sie was. Und wisst ihr was? Was, wenn wir nicht für die Kraft Gottes, für dieses Team zum Beispiel beten, ich nehme das einfach als Beispiel, dass es eben Gott ist, der ihnen hilft, mit seiner Macht, der das zustande kommen lässt. Und dass er es ist, der es zur Vollendung bringt. Du kannst dir jetzt auch ein Beispiel aus deinem Leben vorstellen. Eine gute Idee, die auf diesem Glauben gründet, wo du etwas umsetzen willst. Betet füreinander, so wie Paulus auch hier für die Thessalonicher betet. Dass wir diese Sichtweise haben, wenn wir das vergessen, ich hoffe, das mache ich heute aus diesem Grund, dass ich hoffe, es kommt euch wieder in den Sinn, irgendwann, wenn ihr in diesen Situationen seid. Ah, Moment, ich sollte vielleicht mein Blickfeld erweitern. Wie hat Paulus gebetet in einem solchen Fall zum Beispiel? Was war sein Blickfeld? Was hatte er vor Augen, dass er nachher seine Gebete formuliert hat? Und wirklich, mein Blickfeld ist manchmal sehr eingeschränkt in meinen Gebeten. Ich habe mein Gebetsleben überarbeitet oder überdacht in den letzten Monaten. Ich habe meine Prioritäten überdacht, weil ich eine Person bin. Ich habe eine große Leidenschaft für diese Gemeinde, für die Jugend dieser Gemeinde und für die ganze Gemeinde auch. Das bestimmt ganz viel von meinem Gebetsleben. Weil diese Umstände und diese Situationen, wo dort sind, die sind wie Wellen, die manchmal so über mich schlagen. Nicht nur irgendwelche Nöte und Bedrängnisse, auch wo ich hin will mit Jugend oder was auch immer. Dass ich plötzlich so einen Weitblick verliere oder dass ich zum Beispiel nur schon den Blick verliere, wie sieht es aus mit meinen Gebeten eben für meine Familie, für meine Ehefrau, oder? Dass plötzlich so etwas, ich musste da meine Prioritäten wieder neu ordnen. Und dieses Blickfeld hilft mir auch in den Gebeten, dass nicht nur die Umstände meine Gebete beeinflussen, sondern Gebete zu sprechen, wie sie Paulus hier spricht. Ich möchte euch ermutigen, dass wir dieses Blickfeld von Paulus mit einbeziehen in unsere Überlegungen, in unseren gedanklichen Rahmen, wenn wir beten. Dass du dir überlegst, was hast du vor Augen? Und dann auch, wenn er betet, nicht außer Acht zu lassen, diese Hilfe Gottes für seine Kraft, für das Leben der anderen zu beten. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt von der Florence Chadwick, eine Langstreckenschwimmerin. Eine Langstreckenschwimmerin, sie ist 1952, ist sie da an der kalifornischen Küste, wollte sie von einer Insel ans Festland schwimmen. Circa eine Strecke von 34 Kilometern im offenen Meer, noch eine schwierige Länge zu bewältigen. Sie war auch die erste Frau, die den Ärmelkanal in beide Richtungen durchschwommen ist, also von Nordfrankreich nach England geschwommen ist. Und wieder zurück, also nicht am gleichen Tag, aber... Aber sie war eine erfahrene Langstreckenschwimmerin. Die machte das nicht zum ersten Mal. Und als sie dort auf dieser Insel, wo sie gestartet ist, an der kalifornischen Küste, ins Wasser gesprungen ist, war es schlechtes Wetter. Es war neblig, schlechte Sicht, es war wellig, es war kühl. Und sie musste recht kämpfen. 15 Stunden dauerte eigentlich ihr Kampf, wo sie da dort schwamm und merkte, ich komme an meine Grenzen, ich kann nicht mehr. Und die Beiboote, die sie bei sich hatte, die sagten, ihr Trainer sagte immer, halte durch, du schaffst das noch, die Küste ist nicht mehr weit, oder? Und sie kam zu dem Punkt, da konnte sie nicht mehr. Sie war körperlich, seelisch so erschöpft, dass sie einfach aufhörte zu schwimmen. Sie hörte auf und sie mussten sie aus dem Wasser ziehen. Und die Boote steuerten dann die Küste an und sie merkte, weil es so neblig war, es waren nur noch 800 Meter. Es waren nur noch 800 Meter. Und am nächsten Tag gab sie eine Pressekonferenz und sie sagte, ich will nicht nach Ausreden suchen, aber ich denke, wenn ich die Küste gesehen hätte, wenn ich sie im Blickfeld gehabt hätte, dann hätte ich es noch geschafft durchzuhalten. Für unser Gebetsleben hilft es, diese Dankbarkeit integriert zu haben, diese Sicht auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt, integriert zu haben, um auch in unserem Gebetsleben durchzuhalten, dass wir Gebete formulieren können, die ein großes Blickfeld abdecken. Oder dass es Gottes Kraft ist, die hier wirkt und Dinge zur Vollendung bringt und zustande kommen lässt. Dass wir diese Dankbarkeit, diese Weitsicht, diesen Tag im Blick haben für unser Gebetsleben. Wir brauchen das. Wir brauchen es, dass wir vor Augen haben, wenn wir beten, wer Gott ist. Das macht diese Dankbarkeit, wenn wir Ausschau halten nach den Zeichen, die Gott tut in den Leben von den Menschen um uns herum. Wer Gott ist, was er getan hat, wer wir selbst sind und wohin wir gehen werden. Und das möchte ich euch mitgeben am heutigen Morgen und euch in euren Gebeten ermutigen, betet mit Paulus. Betet mit Paulus, dass unser Sichtfeld erweitert werden kann. Und zum Schluss möchte ich genau dieses Gebet für euch beten aus diesem Vers 11. Vater, ich bitte dich, du bist derjenige, der uns zum Glauben gerufen hat. Und ich bitte dich, dass du es bist, der uns hilft, dass wir ein Leben führen können. Ein Leben, das dir würdig ist. Ein Leben als Kinder Gottes. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, als Kinder Gottes zu wachsen, mehr und mehr. Und ich bitte dich um deine Kraft und deine Hilfe, dass du es bist, der uns hier immer mehr und weiter einführt, was es heißt, in deinem Königreich zu leben. Und ich bitte dich um deine Macht und deine Kraft für all die guten Dinge, die in den Herzen dieser Leute, dieser Gemeindefamilie hier stecken, dass du es bist, der immer wieder Kraft schenkt, der immer wieder mit seiner Macht diese Dinge zustande bringen lässt und dass du es bist, der sie zur Vollendung kommen lässt. Danke vielmal. Amen. Amen.